herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Begründet-Glauben-Podcasts. Wir glauben, dass Glaube unserem Leben Sinn gibt und dass Glaube auch rational Sinn ergibt. Mein Name ist Alexander Fink, ich leite das Institut für Glaube und Wissenschaft und wir freuen uns auch immer über finanzielle Unterstützung unter iguw.de unterstützen.
Ich möchte mich in der Einführung auf zwei Dinge konzentrieren, die besonders sensibel sind, besonders spannend sind. Das ist einerseits der Begriff der Gerechtigkeit Gottes und andererseits der Sühne. Der Begriff der Gerechtigkeit spielt bei Paulus eine sehr große Rolle und selbstverständlich war er der zentrale Begriff auch der Reformation. Was verstehen wir unter Gerechtigkeit? Was verstehen wir unter einem gerechten Richter? Wie können wir die Frage verstehen, wie bekomme ich einen Gott, der mich rechtfertigt, der mich freispricht? Gerechtigkeit ist in unserem Denken, allemal im Zusammenhang des Gerichtes, bestimmt von der Vorstellung eines gerechten Richters nach unserer Rechtsnorm. Und unsere Rechtsnorm ist abgeleitet von der Römer. Ein gerechter Richter ist ein Richter, der unbestechlich mit einem analytischen Urteil feststellt, ob ein Angeklagter zu Recht angeklagt wird, weil er schuldig ist, oder zu Unrecht verklagt wird, ob jemand Unrecht erfahren hat. Die Unbestechlichkeit eines Richters besteht also darin, dass er den Schuldigen überführt und den Unschuldigen freispricht. Suum cuique bedeutet in diesem Zusammenhang jedem das Seine, anders als im Sozialwesen, dass jedem das Urteil zukommt, das er verdient. Ein Richter hat ein analytisches Urteil zu sprechen. In der Sprachlogik verstehen wir unter einem analytischen Urteil, er kann nur eine Eigenschaft zusprechen, die dem anderen eignet. Wir haben dies zum Beispiel, wenn wir sagen, ein Ball ist rund, eine Kugel ist rund. Das ist ein analytisches Urteil, weil in der Sache selber schon die Eigenschaft bestimmt ist. Etwas anderes darf der Richter also nicht machen. In Römer 1, 18 bis 3, 20, dem großen ersten Hauptteil, der unserem Abschnitt vorausgeht, nimmt Paulus genau diese Erwartung und dieses Verständnis auf aus dem Alten Testament, aus der jüdischen Erwartung und eben auch im Einklang mit dem damaligen Römischen Reich. Und er sagt, es wird einmal so sein, dass wir alle vor Gott als Richter stehen am Tag des Gerichtes. Und dann werden wir unseres gelebten Lebens erwiesen. Und Paulus sagt, ich kann euch jetzt schon sagen, was herauskommen wird, wenn alle Menschen vor Gott treten, ob Juden oder Heiden, Männer oder Frauen, Sklaven oder Freie, egal wo sie herkommen. Wenn Gott als gerechter Richter uns beurteilt, dann kann es nur ein Ergebnis geben und das ist, alle haben sie ihr Ziel verfehlt, alle entbehren sie der Herrlichkeit Gottes, an der sie teilhaben sollten. Das heißt, aufgrund eines analytischen Urteils könnte ein gerechter Richter die gesamte Menschheit nicht anders beurteilen als mit schuldig. Wie kann es dann sein, dass wir im Glauben von einer Gerechtigkeit wissen und von einer Rechtfertigung, wenn doch Gott ein gerechter Richter ist? Ein weiterer Aspekt für unsere Gruppen. Für uns ist Gerechtigkeit, die wir individualistisch denken, eine Eigenschaft, die wir selber haben. Ich bin gerecht. Ich bin gerecht in Hinsicht auf mein Gewissen. Ich bin gerecht in Hinsicht auf das Gesetz. Ich bin, das ist eine Eigenschaft, gerecht, wenn ich es denn bin. Für das Alte Testament aber Und Paulus, wie die ersten Christen, lebten ganz aus dem Wort Gottes, Alten Testaments. Ist Gerechtigkeit nichts, was der Mensch, ein Individuum, an sich hat, sondern Gerechtigkeit ist ein Relationsbegriff, es ist ein Beziehungsbegriff. Wenn ein Psalmbeter sagt, Herr, ich bitte dich um Hilfe, ich bin gerecht, dann ist die berechtigte Gegenfrage, wem gegenüber? Uns ist das im Deutschen nicht so bewusst mit den Beziehungsbegriffen. Es gibt einen Beziehungsbegriff, wo das ganz identisch ist, und das ist der Begriff der Liebe. Wenn heute Abend im Massenquartier eine Studierende zu einer anderen sagt, ich habe mich heute verliebt, dann ist die naheliegende Gegenfrage, in wen? Wie kommt sie darauf, das zu fragen? Nun, weil Verlieben und Liebe ja ein Beziehungsbegriff ist und insofern ist die Antwort die ausweichende, ich habe mich nicht in jemanden verliebt, ich habe mich an sich verliebt, nicht glaubhaft. In dieser Weise ist Gerechtigkeit immer ein Beziehungsbegriff. Ich bin gerecht in Beziehung zu Gott, ich bin gerecht in Beziehung zu meiner Familie, ich bin gerecht in Beziehung zum Volk, ich bin gerecht in Beziehung zu meinen Fremden, die durch mein Land gehen. Wenn das stimmt, dann ergibt sich auch ein weiteres. Wenn Gerechtigkeit ein Beziehungsbegriff ist, dann ist Gerechtigkeit das der Beziehung entsprechende Verhalten, das beziehungsfördernde Verhalten. Es geht also nicht um abstrakte Normen, es geht nicht um Moral, es geht immer konkret um Beziehungen. Daraus ergibt sich zwangsläufig, dass natürlich dann auch die inhaltliche Füllung der Gerechtigkeit davon abhängig ist, welche Beziehung ich habe. Einem Fremden gegenüber, der mit seiner Herde über meine Felder will, um auf der anderen Seite weiterzuziehen, ist es schon gerecht in Israel, dem Fremden gegenüber, wenn ich die Kühe oder die Kamele oder was er bei sich hat, vom Gras fressen lasse und von meiner Wasserstelle trinken lasse und ihn dann mit Segensgruß auf der anderen Seite auch gerne wieder weiterschicke. Das ist ein gerechtes Verhalten in Israel. Wenn aber einer so jeden Morgen mit seiner Frau und den Kindern umgeht, dass er sie einmal über den Acker schickt, am Wasser trinken lässt und wieder wegjagt, dann ist das ungerecht. Warum? Weil Ehe und Familie und Nächstenliebe anders bestimmt ist als die Liebe zum Fremden. Es bemisst sich die Gerechtigkeit immer an der Beziehung. Jetzt wird's spannend. Was ist denn dann die Gottesbeziehung, an der wir Gerechtigkeit messen können? Was gilt bei Gott? Mit einer überraschenden Einheitlichkeit haben wir sowohl bei dem Schema Israel, höre Israel, Gott ist einer, das tägliche Gebet der Juden bis heute, den 10 Geboten und der prophetischen Verkündigung eine Aussage. Was ist das der Beziehung entsprechende Verhalten Gott gegenüber? Du sollst Gott, deinen Herrn, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit all deiner Zeit, mit all deiner Kraft, mit deiner völligen Hingabe, 24 Stunden, 365 Tage, manchmal sogar 366 Tage im Jahr, dein ganzes Leben, Tag und Nacht. Das ist adäquat. Das ist der Beziehung entsprechende Verhalten. Wer so lebt, der ist gerecht vor Gott. Wer bitteschön ist dann gerecht vor Gott? So fragt Paulus in Römer 1,18 bis 3,20 und kommt dann zu diesem Absatz. Wenige Gedanken noch zu dem Aspekt der Sühne, damit ihr da nicht zu viel Zeit verliert. Der Begriff Sühne, wie er in unserer Übersetzung in 3,25 vorkommt, ist ungeschickt, doppelt ungeschickt. Erstens, weil im Deutschen, wenn wir im Wörterbüchern nachschauen, Sühne bedeutet ein Ableisten einer Strafe, das Wiedergutmachung durch Strafe. Ich habe etwas falsch gemacht, jetzt musst du sühnen. Du musst so und so lange ins Gefängnis, du musst den und den Betrag zahlen, du musst deine Schuld sühnen. Mit einer solchen Ableistung von Strafe hat aber das biblische Denken überhaupt nichts zu tun. Biblische Sühne hat nichts mit Ableisten von Strafe zu tun. Das zweite Missverständnis. Sühne bedeutet, wenn wir es im kultischen Kontext haben, wenn es theologisch diskutiert wird, dann ist das Verständnis, Sühne bedeutet, wie in heidnischen Kulten, dass ein Mensch eine zornige Gottheit versucht zu besänftigen durch Opfer, die es selber bringt. Das heißt, ein Menschenopfer wird gefordert, damit die Flut oder die Trockenheit oder sonst eine Not in der Natur von den Göttern gebremst wird. Und so haben wir in theologischen Diskussionen der Gegenwart ständig dieses Argument, Sühne ist obsolet, so kann man heute nicht mehr theologisch reden, denn Sühne bedeutet ja, ich stelle mir einen Gott vor, der Blut sehen will und der ein Menschenopfer fordert und sich nicht begnügt, bis Blut geflossen ist und ein Mensch geopfert wurde und dann kann er von seiner Wut ablassen. Das ist heidnisch in manchen Fällen vielleicht so nachvollziehbar. Der Punkt ist nur, dass biblische Sühne das absolute Gegenteil ist. Die biblische Überlieferung der Sühne ist schon im Alten Testament, Levitikus 3. Mose 16. Gott selbst schenkt die Institution der Sühne als ein Geheimnis, in der Menschen ihre Schuld abladen, loswerden können, geheiligt werden, obwohl sie selbst versagt haben. Im Neuen Testament fordert kein Gott ein Menschenopfer, sondern gerade umgekehrt. Gott wird selbst Mensch, um als Gott die Sünde zu tragen, das Unheil aufzuheben und die Erlösung zu schaffen, die kein Mensch schaffen könnte. Das heißt, die Besonderheit des Kreuzes Jesu ist nur nachvollziehbar, wenn ich verstehe, dass hier Gott handelt. Gott, der Vater, in seinem Sohn. Kann man durch den Tod eines Menschen etwas ändern in der Welt? Nein, man kann es nicht. Könnte ein Mensch für alle sterben? Nein, er kann es nicht. Das kann nur Gott. Der Begriff der Sühne, der hier in Römer 3, Vers 25 vorkommt, ist allerdings auch noch mal viel tiefsinniger. Es steht hier der Begriff, hebräisch kapore, telasterion im Griechischen, in der Lutherbibel Gnadenthron. Christus wurde gemacht zum Gnadenthron, öffentlich zugänglich dargestellt als Gnadenthron. Was ist der Gnadenthron? Das ist der Bereich im Haus Gottes, im innersten Zentrum, an der allerheiligsten Stelle, der Bereich oberhalb der Bundeslade. Der Gnadenthron ist nicht ein Deckel, das ist nur die materielle Darstellung der Immanenz. Der Gnadenthron ist die Ebene, ist der Raum oberhalb der Bundeslade, in der Gott nach 2. Mose 25, 18 folgende verheißen hat: Hier will ich dir begegnen. Es ist der eine Punkt, an dem Transzendenz und Immanenz sich berühren. Der Himmel die Erde berührt. Ein Kontakt da ist von einem unsichtbaren Gott und einem sichtbaren Haus Gottes. Das heißt, es geht in diesem Text, über den wir jetzt sprechen wollen, um den einen Punkt in der Geschichte, um den einen Punkt in dieser Welt, um den einen Punkt im Evangelium, in dem Gott Mensch wird und in dem wir Gott begegnen können. Christus wurde zum Punkt der Begegnung gemacht. Wenn wir jetzt in die Gruppen gehen, dann haben wir die Möglichkeit, unmittelbar an das gerade Gehörte anzuschließen, falls ihr da schon ganz lebendig dabei seid. Wir haben aber auch das Angebot auf dem DIN A4-Blatt der Seite für die erste Stunde, das nächste ist für die nächste Stunde, dort anhand von Fragen uns vorzuarbeiten, entweder über den Glaubensbegriff uns anzunähern oder über den Gerechtigkeitsbegriff. Dies ist nur ein Angebot an euch, nicht? Ihr müsst jetzt keine Hausaufgaben machen, das wird auch nicht eingesammelt und benotet, das haben wir gestern schon. Einfach ein Angebot an euch. Wenn ihr sagt, wir wollen direkt in den Text hinein, wir brauchen keine Hilfestellung, seid ihr ganz frei dazu. Wir haben gut 20 Minuten Zeit, und dann werden wir wieder eingeladen, uns zu sammeln. Vielen Dank. Andres, Adelphi, ihr Männer, liebe Schwestern, wie die Apostel sagten, es blutet mir das Herz, euch zu unterbrechen. Aber wir gehen ja noch nicht auseinander. Ich glaube, wir müssen nicht wieder die Reihen herstellen. Es ist besser, wenn wir einfach nur uns etwas umorientieren, die Stühle so korrigieren, damit wir die kurze vorgesehene Zeit nutzen können. Ja. Da wir nicht die Reise nach Jerusalem spielen, sollte jeder einen Stuhl haben. Bei meinem Rundgang und der kurzen Beantwortung von Informationsfragen habe ich drei Punkte mitbekommen, die vor allen Dingen Brennpunkte sind. Erstens Sühne, zweitens Gerechtigkeit, drittens dann daraus sich ergebend das Glaubensverständnis. Erstens zur Sühne. Mir ist es ganz wichtig, nicht den Kontrast aufzumachen von Altem und Neuem Testament, weil das neutestamentliche Sühneverständnis schon in Israel angelegt war. Das heißt nicht, dass jeder Israelit es so verstanden hat, dass es nicht auch im Alten Testament manche Aussagen gibt, die ein heidnisches Opferverständnis, ich gebe, damit Gott mir gibt, ich gebe, damit ich Gott beschwichtige, dass das mit anklingen mag. Aber schon im dritten Mose, in der sogenannten priesterschriftlichen Theologie, haben wir eine Verdichtung, die dann eindeutig auf das hinweist, was im Neuen Testament von den Christen als erfüllt gesehen wurde. Und so konnte Paulus, so konnte der Hebräerbrief unmittelbar anknüpfen an das dritte Buch Mose. Die ganz entscheidende Weichenstellung ist hier. Es ist nicht Gott, der Objekt des Versöhnungs- und Sühnegeschehens ist. Es ist nicht Gott. Christus musste nicht für Gott sterben. Nicht Gott hatte ein Problem, wir hatten ein Problem. Das ist ganz entscheidend und lässt sich bei der Versöhnungsaussage sehr schön deutlich machen. 2. Korinther 5 und Römer 5 heißt es, Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber. Es heißt nicht, Christus musste Gott versöhnen, denn Gott war gar nicht Feind. Er war schon immer der Schöpfer und liebende Gott. Es heißt auch nicht, in Christus hat sich in dialektischer Weise Gott der Vater mit sich selbst versöhnt. Als gäbe es zwei Seiten in seiner Majestät, denen er gleichzeitig gerecht werden müsste, als wäre Gott selbst einer Gerechtigkeit unterstellt. Und er hat jetzt eine Lösung gefunden, wie er sein Gesicht wahren kann als gerechter Richter und gleichzeitig barmherzig sein kann. Alles viel zu kompliziert, es ist viel einfacher. Christus ist nicht gestorben, um Gott zu versöhnen, denn Gott war nicht Feind. Das Evangelium ist das Ungeheuerliche, obwohl Gott allen Grund hätte, unser Nein ernst zu nehmen und sich abzuwenden. Akzeptiert Gott unser Nein nicht unsere Feindschaft, sondern er übernimmt die Rolle, die eigentlich der Schuldige hätte, nämlich sich zu entschuldigen, zu werben, lass dich doch versöhnen. Er tritt an unsere Stelle. Gott ist selbst gerecht, er ist treu, loyal und zugleich versöhnt er. Das heißt, Christus musste nicht sterben, damit Gott uns liebt, sondern Christus ist gestorben, weil Gott uns liebt. Das Kreuz ist nicht erst der Realgrund der Liebe Gottes. Das Kreuz ist der Erkenntnisgrund der Liebe Gottes. Am Kreuz erkenne ich, wie sehr mich Vater und Sohn lieben müssen, dass sie ihr Leben für mich dahingeben. Das Kreuz ist aber, damit wir uns ja richtig verstehen, der Realgrund des Heils, nämlich meines Heils. Denn die Folge meiner Sünde ist der Tod. Dass der Tod auf die Sünde folgt, liegt nicht daran, dass wir einen jähzornigen Gott hat, der uns straft aus Rachsucht, sondern Gott verbietet uns alles, was Tod bringt. Wenn ein Vikar seinen Konfirmanden verbietet, vor dem Unterricht mit den Backsteinen zu werfen und die hochzuwerfen, dann macht er es deshalb, nicht weil er ihnen das Spiel nicht gönnt, sondern weil er um die Gefahr weiß. So sind Gottes Gebote Warnungen vor Gefahren. Wenn jetzt ein Konfirmand den Stein hochschmeißt und er fällt ihm dann anschließend, obwohl er grinste und frech sich stolz fühlte, auf den Kopf, hat dann der Vikar den Konfirmanden gestraft? Nein, der Konfirmand hat sich selbst gestraft. Hätte er mal auf die Weisheit seines Vikars gehört. Das heißt, der Sünder, der stirbt, stirbt seinen Tod. Gott warnt uns vor dem, was tödlich ist. Und insofern tötet uns nicht Gott, sondern wir bringen uns selber um. Nicht? Das ist die entscheidende Einsicht im Alten Testament, der Tun-Ergehens-Zusammenhang. Nicht? Warum soll ich nicht sündigen? Weil es mir schadet. Also, Sühne bedeutet, dass ich in meiner Trennung von Gott, in meiner Trennung vom Licht, von der Gerechtigkeit, versöhnt werde, eingebunden werde. Und nun ist entscheidend, schon im Alten Testament ist Sühne ein Heilsgeschehen. In Gestalt des Blutes als Symbol für das Leben kann ich als Israelit mich selber wieder in die Nähe Gottes wagen, denn indem das Blut in das Allerheiligste gesprengt wird und ich vorher mich identifizieren durfte mit diesem Realsymbol, werde ich selbst Gott neu geheiligt. Sühne ist ein Heiligungsgeschehen. Es ist kein Nichtungsgeschehen. Es ist kein Strafgeschehen. Ich, der Todgeweihte, darf wieder zum Leben kommen. Jetzt das Zweite, die Gerechtigkeit. Wenn Gott doch ein gerechter Richter ist, wie ist das dann? Kann er dann am jüngsten Tag ein anderes Urteil als das der Schuld über alle Menschen fällen? Paulus fasst es in Römer 1, 18 bis 3, 23 zusammen. Nein, am jüngsten Tag kann alle Welt nur der Schuld überführt werden, ohne jeden Unterschied. Wie kann es dann aber sein, dass es eine Rechtfertigung gibt derer, die doch nach dem analytischen Urteil schuldig erwiesen sind? Nun, ein Präsident, ein König, die höchste Autorität eines Staates, hat nicht die Möglichkeit, einen Schuldigen analytisch für gerecht zu erklären. Er hat aber sehr wohl die Möglichkeit, einen als schuldig erwiesenen zu begnadigen. Geschenkweise, allein aus Gnade. Und die ganze Rechtfertigungslehre des Paulus wird mir aus 1000 Puzzleteilen in ein Bild zusammenfallen. Ganz logisch, anschaulich und faszinierend, wenn ich kapiere, es gibt keine andere Rechtfertigung außer der Begnadigung des als schuldig Erwiesenen. Würde Gott nur die Gerechten rechtfertigen, dann bliebe außer seinem Sohn Jesus Christus keiner übrig. Und sie hätten für zu viele gekocht für das himmlische Hochzeitsmahl, denn die Trinität wäre wieder mal alleine. Nicht? Und die Engel müssten dann die Reste aufessen, die wir nicht gegessen haben. Es gäbe keinen im Himmel. Und wenn ich das kapiere, dass unsere Rechtfertigung nichts anderes ist als dies: Wir werden im Glauben gerecht gesprochen, weil wir begnadigt werden. Das ist das ganze Geheimnis. Eine Frage kam noch, aber 1. Korinther 3 hat doch auch Paulus, dass wir erwiesen werden mit unserem gelebten Leben. Gold, Silber, Edelsteine, Holz, Heu und Stroh werden erwiesen. Ja, dass wir gerechtfertigte Sünder sind und ganz aus der Gnade leben, bedeutet nicht, dass wir folgenlos mit dieser Gnade leben. Die Gnade möchte wirksam werden in unserem Leben. Es ist nicht egal, was wir leben. Das Tolle ist, wenn wir einmal vor Gott stehen, dann werden wir überhaupt erst sehen, was Gott durch uns, was Christus in uns durch seinen Heiligen Geist gewirkt hat. Vieles, was wir mühselig erlebt haben, wird als Gold, Silber und Edelstein erscheinen. Anderes in unserem Leben wird als Holz, Heu und Stroh verbrennen. Und das ist gut so. Denn wenn du mit einem unauslöschlichen Gedächtnis all deine Dummheiten erinnern müsstest, wäre der Himmel nicht Himmel, sondern Hölle. Nicht all der Kruscht, wie der Schwabe sagt, der wird verbrennen und weggehen. Das heißt, hier geht es um das sogenannte Preisgericht, wie viele sagen. Aber lest bitte nach 1. Korinther 3. Er selbst aber, der Holz, Heu und Stroh aufgebaut hat auf das Fundament Christus, er selbst aber wird gerettet werden. Das heißt, gerettet werden wir immer aus Gnade. Abraham, David, Paulus und Petrus, allein aus Gnaden. Das bedeutet nicht, dass unser Leben nun bedingungslos im Sinne von sinnlos wäre, sondern es bedeutet, dass wir aus Gnaden frei sind, nun Gerechtigkeit zu leben. Der entscheidende Punkt ist, und das ist der Glaube. Glaube ist nicht Leistung, sondern das Erkennen dieses Geschenkes. Glaube ist nicht Conditio, Bedingung, die ich von mir ausbringen muss. Glauben heißt, das ist der Modus des Heilsempfangs. Im Glauben darf ich das erkennen, dass Gott mich so liebt und dass er mir alles schenkt. Wir werden nicht als Gerechte gerechtfertigt, sondern als aus Liebe und Gnade Gerechtfertigte werden wir gerecht leben. Nicht weil wir lieben, werden wir geliebt bei Gott, sondern als Geliebte können wir lieben. Die Gnade setzt uns frei. Und deshalb haben wir gestern gesagt, mehr als Christus können wir gar nicht haben, weniger sollten wir nicht haben. Und ich sage heute zum Abschluss, 2. Korinther 12, Vers 9 folgende, Arkeisoi he charismu, nicht lass dir an meiner Gnade genügen. Meine Gnade ist für dich völlig ausreichend. Mehr als meine Gnade kannst du gar nicht haben. Wer aus der Gnade lebt, hat alles. Und niemand erfüllt mehr Gesetze und liebt mehr, als der, der nur aus der Liebe lebt. Meine Gnade reicht für dich aus. Gerechtigkeit ist Beziehung. Und die Gerechtfertigten sind die, die sich voraussetzungslos und bedingungslos geliebt wissen. Und das ist folgenreich. Dankeschön.
Hat Ihnen diese Folge des Begründet Glauben Podcasts wertvolle Impulse zum Weiterdenken geliefert? Dann empfehlen Sie uns gerne weiter und wir freuen uns immer über finanzielle Unterstützung unter iguw.de, Institut für Glaube und Wissenschaft. Vielen Dank!